Herzlich willkommen zum nächsten Schritt. Erkenne dich konkret und freier Wille. Und heute ist unser lieber Gast, der Andreas Renz, und er spricht über radikale Selbstliebe. Und lieber Andreas, ich freue mich so, dass du dabei bist und sei herzlich willkommen.
Hallo, liebe Kerstin, ganz schön hier zu sein. Danke für deine Einladung. Für mich eine Ehre, bei deinem tollen Kongress dabei zu sein. Und ich schicke ganz, ganz liebe Grüße zu jedem, der das jetzt gerade sieht und hört.
Danke. Wir fangen mit einem Quickshot an. Das sind kurze Fragen, Antworten. Und meine erste Frage wäre eine wichtige Erfahrung in deinem Leben. Was würdest du da erzählen?
So meine tiefe Lebenskrise, auch wenn es krass klingen mag, aber ich glaube, so diese tiefe Lebenskrise, die hat mich erwachen lassen. Also ich bin anders draus vorgegangen, bewusster, wacher, glücklicher. Und heute bin ich sehr dankbar für diese tiefe Krise, die ich hatte, auch wenn ich das niemals geglaubt hätte während der Krise.
Ja, das ist das Wunder, ja. Ja, und dann wollte ich fragen, hast du mal einen Fehler gemacht? Würdest du sagen, irgendwo falsch abgebogen?
Ich glaube, es waren ganz viele. Aber wenn ich ehrlich bin, das mag sich vielleicht krass anhören, aber ich sehe das nicht als Fehler. Also ich habe viele Dinge gemacht, die ich heute anders machen würde, für die ich auch nicht stolz bin. Aber ein Fehler, also ich habe es damals wahrscheinlich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und deswegen waren es Lebenserfahrungen, die mich geprägt haben, die auch meine Mitmenschen, die ich vielleicht damit verletzt habe, geprägt haben. Irgendwie habe ich meinen Frieden gemacht mit den Menschen, wo ich vielleicht verletzt habe, mit denen habe ich auch um Vergebung gebeten. Also da ist viel passiert. Gerade zum Beispiel, dass ich meine damalige Frau betrogen habe und fremdgegangen bin. Alles solche Dinge, die ja tun mir heute sehr leid und würde ich nicht mehr tun. Aber deswegen, ja, Fehler, aber eher eine Erfahrung, würde ich sagen.
Ja, danke. Wann bist du glücklich? Wie spürst du dich glücklich?
Wenn ich in Gemeinschaft bin, vor allem mit meiner Familie, meinen Kindern, mit meiner großen Patchwork-Familie, eben mit meinen ehemaligen Partnerinnen, wir haben einfach ein ganz großes Patchwork. Ich merke dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Wir-Gefühl, weil ich verbunden bin mit Menschen, mit mir selbst und mit der Natur. Also das sind so diese Komponenten. Aber wenn du mich fragen würdest nach einem Wort, dann geht es immer um Verbindung. Also Verbindung mit mir selbst, mit meinem Herz, wie ich mich fühle und mit dem, was um mich herum ist, mit Menschen, Natur, Tieren. Es geht ganz viel bei mir um Verbindung, dann spüre ich mich und sehr glücklich dann.
Und wenn du allein bist, wie spürst du dich dann?
Aber ich genieße es total, allein zu sein, als vielfacher Vater und sehr wacher und bewusster Vater, der unglaublich viel Zeit mit den Kindern verbringt, die ich sehr genieße. Aber was ganz kostbar ist, dass ich sehr wenig habe, ist Zeit mit mir alleine, weil ich irgendwo groß gefordert bin, als Coach, als Speaker, als Autor und daneben noch als Familienpapa. Die Zeit mit mir alleine ist kostbar und ich genieße das so sehr und ist für mich einfach wichtig. Das ist wie so eine Tankstelle. Ich mit mir alleine bin, ich tank auf und das brauche ich regelmäßig, dass ich, wenn es ein paar Minuten sind, wo ich mit mir alleine bin. Also es ist eine ganz, ganz sehr kostbare Zeit und ich genieße es.
Ja, schöner Impuls, ja. Und wer oder was bestimmt in deinem Leben?
Ich würde sagen, mein Herz, jetzt wenn es vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, mein Herz bestimmt, weil ich sehr kopfgeprägt war. Ich weiß, okay, man braucht Ziele und mein Verstand weiß Bescheid und ich bin smart und ich erreiche das, was ich möchte oder ich kenne die Welt. Aber da bin ich sehr demütig geworden, eben durch meine Krisen und habe aber gelernt, mehr und mehr auf mein Herz zu hören. Und ist für mich absoluter Kompass durch mein Leben. Und das ist so einfach. Der Kompass funktioniert einfach. Was fühlt sich stimmig an? Was fühlt sich nicht stimmig an? Wo ist Freude? Wo zieht sich mein Herz zusammen? Und so gehe ich mittlerweile durchs Leben. Treffe ich meine Entscheidungen. Und oft bekomme ich dann zu hören, man kann doch nicht immer nur auf sein Herz hören. Und doch, man kann. Ich glaube, es funktioniert mehr und mehr. Und das Ergebnis ist dann immer gut, selbst wenn das vielleicht mal nicht aufgeht und wenn das vielleicht dann doch vielleicht nicht so wird, wie man es möchte. Aber es fühlt sich immer schöner an, weil man weiß, man hat ja auf sein Herz gehört und hat sich nicht von außen beeinflussen lassen oder hat es nicht einfach nur eine Kopfentscheidung gemacht. Also dieses aufs Herz zu hören, durfte ich lernen, erst mein Herz zu spüren und dann darauf zu hören. Aber es war es, das mich bisher unglaublich gut führt durch mein Leben seit meinen Krisen.
Das ist eine Lernaufgabe, ja, wahrscheinlich. Danke.
Absolut, ja.
Noch eine letzte Frage, bitte. Für unsere Erde. Hast du da eine Vision oder was wäre das Beste für unsere Erde?
Also, ich mache mir überhaupt keine Sorgen um unsere Erde. Ich weiß, dass alles gut wird. Also, die Erde ist für mich ein Wesen. Es ist nicht irgendwas. Es ist für mich ein Wesen und die weiß genau, was sie tut. Und die geht gerade in eine Schwingungserhöhung. Die verändert ihre Schwingung. Und deswegen ist gerade viel los auf der Erde. Es ist ganz klar, wenn sich das darauf, wo wir sind, in eine andere Schwingung bewegt, kommen die Menschen mit. Und das erleben wir alle gerade, dass das uns gerade durchrüttelt. Viele bleiben jetzt stehen und viele springen ab und viele sacken ab. Aber viele Menschen werden jetzt auch bewusst und wachen auf und gehen auf ein nächstes Level. Also hier wirkt einfach eine neue Energie und ich nenne diese Energie Liebe. Wenn jetzt vielleicht der eine oder andere den Kopf schüttelt und sagt, was erzählt der? Aber diese Energie ist die Liebe, die ist einfach da. Und viele werden sagen, ja, aber da draußen ist ja Krieg und da ist dunkel und es wird immer schlimmer und oh Gott, was ist da los? Aber ja, wenn was Hochschwingendes kommt, wie jetzt auf dieser Erde gerade passiert und die Liebe da ist, natürlich wird alles, was nicht in dieser hohen Schwingung ist und was dunkel schwingt, nach oben kommen und sich zeigen. Und das sehen wir gerade, dass überall das Dunkle nach oben ploppt. Wie gesagt, nicht um uns zu schaden, sondern einfach nur, weil es nach oben kommt. Und so wie es im Außen ist, so ist es in uns selber. Ich kann es nur von mir sagen, weil mir kommen gerade viele Themen nochmal hoch und viele Schattenseiten werden nochmal angespielt. Auch in Beziehungen, in allen Bereichen, wo ich merke, wow. Aber mit diesem Verständnis, dass einfach eine neue Energie da ist und es ist ganz normal, dass jetzt gerade mal viel hochkommt. Wir dürfen es einfach nur durchlaufen lassen, fühlen, atmen und dann sind wir schon. Also wir sind schon in diesem Neuen. Also der Sprung ist schon gemacht. Es geht gar nicht mehr gut oder böse oder Licht oder Schatten. Das ist alles schon passiert. Also wir brauchen uns gar keine Sorgen machen. Es geht alles gut weiter, aber der Übergang, der wird holprig. Und ich glaube, die Zeiten, auf die wir zusteuern, die werden anspruchsvoll für jeden Einzelnen. Und deswegen finde ich es großartig, was du machst. Und ich gratuliere jedem, der jetzt hier zuhört. Nicht, weil er mir zuhört oder dir zuhört, sondern weil er merkt, oh, ich brauche was Neues, ich brauche neue Impulse. Ich bekomme da draußen keine Antworten mehr, ich bekomme da außen keine Sicherheit mehr, ich muss mehr zu mir kommen und darum geht's. Und deswegen passt dein Thema so großartig, weil es darum geht, sich selbst zu erkennen, okay, wer bin ich denn wirklich? Und das brauchst du jetzt in dieser neuen Zeit.
Oh, das möchte ich so unterstützen, ja. Das ist wirklich der Impuls. Es geht gar nicht um dich und mich oder wer hier was sagt, sondern darum, dass dieser Impuls, der ja uns alle ruft, dass der die Empfänger findet, ne, und dort ankommt. Das ist wirklich der einzige Weg, den wir jetzt wirklich auch gehen können, damit es eben besser wird, ne? Wenn wir außen was ändern wollen, das können wir ja nicht im Außen tun. Das geschieht ja nur, weil wir uns ändern, ne? Also vielen, vielen Dank, Andreas. Das ist eine tolle Erfahrung. Und ich wollte mal ganz kurz sagen, du bist ja ehemaliger Eishockey-Profi und warst in der Nationalmannschaft der Kapitän. Und ja, du hast ja alles gehabt, was man sich so eigentlich, wenn man sich vorstellt, so könnte mein Leben sein. Da war alles da, ja, oder? Und dann hast du dann trotzdem gemerkt, irgendwie erfüllt dich das nicht. Wieso hat da was gefehlt? Was hast du wie hast du das empfunden, dass da was nicht stimmt, dass es so nicht geht?
Ja, ich würde schon unterstreichen, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, wenn du mein Leben von außen betrachtet hättest, oder man würde sagen, im Außen war ich extrem erfolgreich. Also ich habe meinen Kindheitstraum zum Beruf gemacht, ich bin Eishockey-Profi geworden und war da unglaublich erfolgreich. Olympische Spiele gespielt, war Kapitän von Deutschland, habe viel Geld verdient, habe viel Anerkennung bekommen, viel Aufmerksamkeit, viel Applaus. Ja, war so, ja, auch als Typ sehr beliebt. Meine Jugendliebe geheiratet, war in einer glücklichen Partnerschaft, war gesund, hat einen tollen Körper. Also, es ist so alles, wo du sagst: Wow, das ist doch genau das.
Genau.
Im Außen ja, aber in mir sah es eben anders aus. Und in mir, da gab es ein Vakuum, in mir gab es irgendwo so eine Leere, die ich aber nicht so richtig gegriffen habe damals. Ich wusste nur, ich habe das Gefühl, ich komme nicht richtig an. Also, ich komme nicht richtig im Leben an, in meinen Erfolgen, in der Fülle, die ich habe. Ich habe immer gedacht: Wow, bin ich gut genug und ich muss irgendwie noch weiter und die Liebe, die ich kriege, und die war ganz viel von meiner Frau da, aber irgendwann habe ich gemerkt, oh, es ist nicht gut genug, ich brauche noch mehr, und so habe ich angefangen, fremd zu gehen und ja, Affären einzugehen, und sicher, ich war ein junger Mann damals und da war sicher auch eine körperliche Lust dabei, aber der große Antrieb war, da sieht mich jemand, da komme ich Anerkennung und ich bekomme irgendwo Liebe, ja, und das habe ich mir dann da geholt. Und mit den ganzen Erfolgen, die ich dann gefeiert habe, habe ich gemerkt, boah, ich bin so abhängig von dem Erfolg als Profi. Und aber wenn ich dann da bin, bei dem Erfolg, wenn ich dann irgendwo eine Meisterschaft gewonnen habe oder bei Olympischen Spielen war, wo jeder sagt, oh, dann bist du doch im Olymp angekommen, habe ich gemerkt, aber dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug, das stand neben mir auf dem Siegerpodest. Und dieses Gefühl hat mich immer weitergetrieben, was ich, okay, und jetzt, was ist morgen? Wo geht's morgen weiter? Und diese Unruhe wurde immer größer und diese Leere. Und das Ergebnis war, dass ich ja, eine tiefe Krise gefallen bin. Erstmal eine Beziehungskrise, weil natürlich irgendwann ist mir das auf die Füße gefallen, dieses Fremdgehen und Affären haben, dass irgendwann mal eine Affäre schwanger geworden ist. Und ich wusste, Gott, jetzt ist hier nicht mehr einfach nur da rauskommen und alles nichts erzählen, sondern ich wusste, okay, jetzt muss ich hier meiner Frau sagen, hey, ich habe eine Affäre und sie ist schwanger. Und dann stand ich, keine Ahnung, fast 6 Jahre zwischen beiden Frauen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich wusste nicht mehr, wohin ich gehöre. Ich war einfach total lost. Und ich wollte mich wirklich entscheiden, aber ich konnte nicht. Also ich konnte irgendwo keine der Frauen loslassen. Ich wusste nicht warum. Natürlich war da Liebe da, aber irgendwo habe ich gemerkt, da ist noch was anderes. Irgendwie so eine diffuse Angst auch, irgendwo mal allein sein, aber das war mir alles noch nicht bewusst. Das war alles so unterbewusst. Und dann ist mir noch das Eishockey weggebrochen durch eine ganz, ganz schwere Augenverletzung, dass ich mein rechtes Auge zu 70% verloren habe. Und ich glaube, als das noch weggebrochen ist, das war so meine letzte Säule. Und ja, die Boulevardpresse hat mich damals den Eisenrenz genannt, weil ich so unglaublich hart war auf dem Eis, aber auch, weil ich so unglaublich hart war zu mir selber, weil ich immer gespielt habe, egal mit gebrochenen Gliedmaßen und gerissenen Bändern. Ich habe immer gespielt, auch mit Fieber oder sonst irgendwas. Und mein Ego damals als junger Mann fand es natürlich toll, der Eisenrenz, der härteste der harten Eishockey-Profis. Und als diese Rolle, die ich so eingenommen hatte, mit der ich mich sehr identifiziert habe, weggebrochen ist, kam ich eigentlich genau da raus vor dem Gefühl, vor dem ich heute weiß, dass ich ein Leben lang weggelaufen bin. Nämlich vor diesem Gefühl, nichts wert zu sein, absoluter Minderwert, mit riesen Verlustängsten, die dann da waren, als ich dann zwischen diesen Frauen stand und gemerkt habe, boah, ich kann die gar nicht loslassen, weil da sind so große Verlustängste in mir drin. Riesengroße Angst vor Schwäche. Also in diesen Gefühlen kam ich erstmal raus und ich wusste gar nicht, woher die kommen, aber genau da kam ich raus. Und das war dann schon echt der Tiefpunkt meines Lebens, dass ich da gefühlt am Boden lag und einfach komplett lost war. Keine Perspektive, alles weggebrochen im Außen. Und wer bist du, wenn alles im Außen wegbricht? Dann war ich gefühlt erstmal niemand. Und
Große
es
Frage,
war
ja.
ein hartes Gefühl, ja.
Und aus diesen Erfahrungen heraus hast du ja auch ein Buch geschrieben, Dein härtester Gegner bist du selbst. Gegner und selbst. Und das ist irgendwie sehr, ja, da denkt man erstmal, was ist denn da im Hintergrund drin, ne? Was heißt das? Ich kämpfe doch nicht gegen mich selbst, ich will doch für mich se oder sein, oder? Und ja, wie kann ich das verstehen?
Ja, aber Kerstin, ich glaube wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, dass wir alle unser härtester Gegner im Leben sind, sind wir alle selbst. Du, ich, wir, jeder, der dazuhört. Es ist nicht, was uns in der Kindheit passiert ist oder was auf der Welt passiert oder unser Partner oder Partnerin, unser Chef. Es ist immer, wir sind selbst unser härtester Gegner, weil wir bestimmt auf bestimmte Ereignisse reagieren oder weil wir bestimmte Glaubenssätze haben, weil wir bestimmte Gedanken haben, weil wir auch oft etwas in uns unterdrücken. Und genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ich habe ein Leben lang seit meiner Kindheit diese Gefühle unbewusst unterdrückt. Und zwar dieses Gefühl von Minderwert, dieses Gefühl von diese Verlustängste, diese Schwäche, weil es irgendwann in meiner Kindheit so, so, so weh getan hat, dass halt dieser kleine Junge damals entschieden hat, okay, niemals mehr, ich möchte mich niemals mehr so fühlen. Entstanden ist es schon mit meiner Geburt. Also ich bin mit 6 Fingern auf die Welt gekommen. Sicher kein großes Drama, aber für meine Mutter war das damals irgendwo schlimm. Also die klassische Frage, hat dein Kind, hat's 10 Zehen, hat's 10 Finger, und bei mir hat's, nee, es hat 11 Finger. Meine Mutter war da erstmal sehr geschockt, die wusste gar nicht, wie sie mit umzugehen hat und hat da viel geweint. Und ich glaube, ich bin schon so in den Klima reingeboren worden, okay, mit dem Kerl stimmt irgendwas nicht. Die Kinderpsychologie geht einfach davon aus, dass man halt einfach schon als Baby oder schon im Mutterleib recht spürt, was ist da im Außen los und dass man das sehr auf sich bezieht. Das heißt, wenn du natürlich eine weinende Mutter siehst und ich kam dann da eben in so ein Geburtszimmer, wo alle Babys drin lagen und man durfte mich nur über die Scheibe sehen mit abgebundenen Armen, es war einfach sehr, sehr, sehr komisch damals. Ich habe da immer besorgte Menschen wahrscheinlich gesehen, also so wurde es mir berichtet. Aber dieses Klima, in was ich geboren bin, es war, ich bin nicht gut genug. Da ich mein größtes Trauma als Kind war, als mein Papa mir weggebrochen ist. Also ich war 5 Jahre alt, da ist er in eine ganz, ganz schwere Psychose gefallen und an seinem 30. Geburtstag. Er wollte dann unbedingt zu mir und dann kamen einfach zwei Männer von der Klinik und haben ihn weggerissen. Sehr krass damals und haben ihn bildlich von mir weggerissen. Das war ein unglaublicher Bruch, weil er hat nach mir geschrien und ich nach ihm. Und ich war zu schwach, ihn festzuhalten. Und als wir ihn 2 Tage später in der Klinik besucht haben, hat er mich nicht mehr erkannt, weil er so voll gepumpt war mit Medikamenten. Also was geblieben ist bei diesem kleinen Jungen, war dieses Gefühl, ich muss nicht gut genug sein, ich muss nicht liebenswert sein, weil sonst würde ich doch meinen Papa noch kennen und sonst wäre er doch nicht gegangen. Also das war so ein Grundgefühl, das sich immer durch meine Kindheit mit vielen Ereignissen immer durchgezogen hat. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Und das war irgendwann für diesen kleinen Jungen so, so schlimm. Also ich habe beschlossen, aber okay, niemals mehr, ich möchte mich niemals so fühlen. Und wie habe ich es gemacht? Ich habe es mit Leistung gemacht, wie die meisten Menschen. Weil dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, haben wir irgendwo alle bekommen. In der Kindheit, Schule, Erziehung, haben wir irgendwo alle so das Gefühl bekommen, wir sind nicht gut genug. Und die meisten machen es mit Leistung weg. Das heißt, die Leistung ist eine Kompensation von diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und irgendwann, und davon bin ich überzeugt, sagt das Leben zu uns, hey, so, jetzt wird es Zeit, Balance in deinen Körper zu kriegen. Und wenn du einen Teil ablehnst, dann versucht das Leben, dich einfach in Balance zu bringen. Das heißt, wenn du versuchst, nur stark zu sein, bin ich irgendwann mal in die Schwäche gekommen. Wenn ich so viel Wert im Außen kreiert habe und meinen Minderwert weggemacht habe, dann wurde mein Wert im Außen reduziert, um einfach mich aber in Minderwert zu bringen. Einfach um mich in Balance zu bringen, nicht um mich zu schaden. Und ich glaube, das ist passiert in meinen Krisen. Und deswegen sage ich, der härteste Gegner sind wir selbst, weil ich glaube, dass wir alle vor irgendwelchen Anteilen von uns weglaufen oder die bekämpfen. Angst, Trauer. Und je mehr wir die bekämpfen, je mehr wir die kompensieren oder vor ihnen weglaufen, je größer werden sie. Und irgendwann holen sie uns ein. Und nicht, weil das Leben uns schaden will, sondern weil das Leben immer für uns ist. Auch in jeder Krise ist das Leben für uns. Und da werden viele wahrscheinlich wieder denken, was erzählt der? Also wenn du gerade in der Krise bist, hättest du mit mir das damals gesagt, Andreas, das Leben ist für dich. Als ich in meiner Krise war, hätte ich wahrscheinlich dir die zwei Finger gezeigt. Aber so sehe ich das Leben. Weil das Leben uns immer in ein Gefühl bringt. Und zu einem Anteil. So, und mich hat es damals eben ganz, ganz hart und radikal und wie du schreibst, sehr konkret zu meinem Anteil gebracht, die ich mein Leben lang schon abgelehnt habe. Und das war mein Minderwert, meine Schwäche, meine Verlustängste, da bin ich in meiner Krise rausgekommen. Und je schneller du das erkennst in der Krise, je schneller kommst du aus jeder Krise wieder raus. Weil es nur darum geht, dich da abzuholen, wo dich das Leben hinbringt. Und es bringt dich immer in ein Gefühl. Jede Krise bringt dich zu einem Gefühl. Und für mich ist Gefühl immer gepaart mit, es ist ein Anteil von dir.
Was ist bei dir der Schalter, also einfach mal so gesagt, der Schalter gewesen, dass du nicht gesagt hast, ich bin Opfer, ich gebe jetzt auf, es ist alles umsonst, ich will nicht mehr und trotzdem hast du ja jetzt, du hast ja das ganz und gar gewandelt, also vollkommen transformiert. Ist da irgendwie bei dir, ist das eine Charaktereigenschaft gewesen oder ist das, was war das bitte?
Also, Kerstin, du kannst mir glauben, ich war schon eine Zeit lang sehr frustriert. Ich habe auch hier wieder dem Leben den Stinkefinger gezeigt, weil ich sage, es kann doch nicht wahr sein. Also, Leben, was
Ja.
willst du von mir? Also, du nimmst mir das Eishockey weg. Ich bin in einer tiefen Beziehungskrise, obwohl ich ja selber schuld dran war. Aber warum kann ich das nicht lösen? Warum kann ich nicht loslassen? Warum kann ich mich nicht für eine Frau entscheiden oder beide loslassen? Warum verliere ich nicht noch mein Auge? Also, ich habe mit dem Leben schon sehr gehadert. Lange, 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 lange Zeit. Aber irgendwas hat mich immer dann auch da. Ich glaube, vielleicht auch dieser Profisport, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt einen Weg. Und ich habe immer daran geglaubt, dass es einen Weg gibt. Und da habe ich dann angefangen, und da bin ich ganz ehrlich, ich war halt ein Mann, der von Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung einfach überhaupt keine Ahnung hat. Ja, wer hätte es mir damit angefangen? Ich so, boah, hör mir auf. Also, ich habe einfach da, diese Ebene war mir so fremd. Und ich habe dann so Dinge getan, wo du vielleicht als Mann denkst, okay, das könnte helfen. Ich bin damals auf den Kilimanjaro hochgerannt und wäre da beim Aufstieg fast an der Höhenkrankheit gestorben. Okay, wenn ich da oben bin am Dach von Afrika und dann die Sonne aufgeht und ich dann die weite Savanne unter mir sehe, dann kriege ich die große Einengung. Dann weiß ich, wo ich hingehöre, dann weiß ich, wer ich bin. Also so romantisch bin ich da hochgelaufen und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, ich bin da oben gestanden und der Rucksack meiner Probleme war da oben genauso schwer wie unten. Und ich dachte, okay, wenn der Berg nichts bringt, dann bringt vielleicht der Dschungel was. Und so war ich im Dschungel unterwegs und dachte, okay, vielleicht finde ich es im Dschungel, wenn ich so richtig nah an der Natur dran bin, an der Mutter Erde. War aber auch nicht. Und dann war ich im Schweigekloster und dachte, okay, vielleicht muss ich mal mich rausnehmen aus allem. Aber überall, wo ich war, bei jedem, wo ich war, ich habe gemerkt, ich finde es nicht, was ich suche. Schlussendlich, und darauf möchte ich hinaus, und das war ja auch deine Frage, habe ich es in der Stille gefunden, in der Meditation. Und ich bin zu einem Seminar gegangen und da waren 150 Menschen im Raum und ich habe schon wieder meine Koffer gepackt. Das war über 5 Tage. Und ich habe meine Koffer schon gepackt, als ich schon ankam, weil da gab es hinten überall so spirituelle Bücher und keine Ahnung, Engel und ich habe Gottes Willen, spirituelle Esoterik-Kaffeefahrt, Tiefpunkt meines Lebens. Ich habe damals noch 100 Kilo Muskelmasse gehabt und saß so mit verschränkten Armen in der letzten Reihe und war so im Protest. Und ich wollte es einfach nicht. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Aber ich war irgendwo so lost. Dass ich muss, irgendwas muss mir doch helfen. Und war dann bereit zum Abfahren und dann war es eigentlich ganz nett, dass eine ganz, ganz hübsche und sehr attraktive, mit einer tollen Stimme, eine Assistentin auf mich zukam und das gemerkt hat, dass ich da gehen wollte und sagt, okay, sie wird heute Abend die Abendmeditation leiten, ob ich dem nicht noch eine Chance geben will und ich kann dann danach fahren. Und ich so, okay, weil sie so nett gefragt hat, ich bin ganz ehrlich, weil sie auch so hübsch war, habe ich mich dann da abends reingesetzt. Und nur was ist da passiert? Also es hieß damals die Reise in dein Herz und ich habe das natürlich alles sehr belächelt, aber ich bin so ein bisschen weggenickt. Und habe mich da wirklich mal drauf eingelassen. Und ich glaube, das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich diesen ganzen Schmerz in mir gefühlt habe, dass ich diesen ganzen Kinderschmerz in mir gefühlt habe, dass ich die ganze Trauer, dieses ganze Vakuum, das ich alles als Kind erlebt habe, erstmal gefühlt habe. Und ich gedacht habe, wow, was ist denn da für eine Leere in dir? Was ist da für ein Mangel an Liebe? Was ist da ja, mit dem kleinen Andreas noch passiert? Keine schönen Dinge. Also nicht, dass das meine Eltern bewusst gemacht haben, aber für den Kleinen waren einfach manche Dinge sehr schlimm. Also mein Papa ist ja nicht bewusst krank geworden, aber das war unglaublich schlimm und auch später sind einfach ein paar blöde Sachen passiert. Und das war für mich erstmal sehr berührend, dass ich eine Träne geweint habe. Und eine Träne war für mich sehr besonders, weil ich habe 30 Jahre einfach nicht mehr weinen können, weil ich so abgeschnitten war von meinen Gefühlen. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich hier weinen kann, dann ist das so ein Weg. Dann bleibe ich da dran. Und so bin ich dran geblieben, Schritt für Schritt. Und das war das Härteste, was ich gemacht habe, weil ich habe gemerkt, ich bin so zu betoniert, mein Herz, meine Gefühle, das ist so weggesperrt, weil es eben mal so wehgetan hat, dass ich echt lang gebraucht habe, dass ich wieder ins Fühlen gekommen bin, dass es aufgemacht hat. Aber es ging peu à peu. Und heute sage ich, also wenn ich der Eisenrenz zu meinen Gefühlen kann und wieder fühlen konnte und in die Selbstliebe kommen kann, da kann das jeder. Also da braucht keiner irgendwo sagen, es geht nicht, es geht, weil ich wirklich extrem hart zufach, glaub mir. Deswegen auch das Cover auf meinem Buch mit dieser Eishockey-Ausrüstung. Aber es ging. Ich habe gemerkt, wie ich mehr fühlen kann und die Gefühle, die da kamen, waren erstmal nicht schön. Also es war genau das, erstmal ganz viel Traurigkeit, viele Ängste, unglaublich viel Minderwert, Ohnmacht, all den Schatten. Und das ist halt, was halt kommt, wenn wir uns auf den Weg der persönlichen Entwicklung machen. Weiterentwicklung, dann denken viele, okay, ja, dann fühlen wir uns schön und frei und leicht. Das kommt parallel. Aber auf der einen oder anderen Seite dürfen wir uns erstmal unseren Schatten begegnen, unseren Ängsten. Gerade diesen Anteilen, die wir eben nicht möchten, ein Leben lang. Und das ist herausfordernd. Und ich glaube, das ja, war das Härteste, was ich je gemacht habe. Gott sei Dank waren da immer gute Menschen an meiner Seite. Ich habe es nicht allein machen müssen. Ich würde es auch keinem empfehlen, allein zu machen. Es geht einfach viel leichter, wenn du in einer Gruppe bist oder mit einem guten Coach oder mit einem guten Mentor. Ja, das ist wichtig.
Ja, was ganz, ganz wertvoll ist, dieser Impuls eben, da muss es doch einen Weg geben, ja.
Ja.
Das ist eben dieser Schalter, wo ich auch bei mir gespürt habe, nicht aufgeben und sagen, alles ist umsonst, ich gehe und mach Schluss, sondern da muss es doch einen Weg geben. Es muss doch weitergehen. Es kann doch das nicht alles gewesen sein. Da gibt es doch bestimmt jemand, der mir helfen kann oder wo bekomme ich Hilfe? Ich
Ja.
glaube, das ist das Wichtigste, was an dieser Stelle passiert. In mir, das ist ja immer in mir, das ist ja nie außen, ne?
Und ich glaube, das ist, ja, also mag sich für manche jetzt kitschig anhören, aber es ist für mich halt dieser Ruf der Seele. Also wir sind einfach halt mehr wie dieser Körper, wir sind mehr wie diese Gedanken, wir sind einfach noch mehr. Und ich glaube, irgendwann kommt dieser Ruf und dafür braucht es für viele Menschen ein ganz, ganz tiefes Tief. Es braucht diese tiefe Krisen, ich sage mal die 3 Ks, Krise, Konflikt, Krankheit. Es braucht es, dass wir aufwachen. Weil das ist auch der große Plan eben, dass wir erstmal sehr unbewusst durchs Leben gehen und Erfahrungen sammeln und irgendwann kommt jetzt der Punkt und das ist gerade, was auf der Welt passiert, dieses kollektive Erwachen, deswegen diese großen Krisen im Außen, die machen was mit uns Menschen. Es braucht immer eine Krise, dass der Mensch sich verändert und immer wenn Kriege im Außen passieren, kommen die Menschen zur Spiritualität, zum Glauben. Und das ist gerade diese Welle, wo wir spüren. Und ja, viele Menschen rutschen gerade in den Hass und den Frust. Das gibt's. Aber genauso sehe ich auch diese Tendenz, dass Menschen sagen, okay, ich will in den Frieden, ich will in die Liebe, ich will das. Und damals die große Bewegung waren die Hippies. Die wurden so ein bisschen belächelt hier, aber das war diese große Friedensbewegung. Peace, wir sind mit allen verbunden. So, da waren die großen Kriege, da war der Vietnamkrieg. Das war diese Zeit, da war ein Viehkrieg. So, und das erleben wir gerade wieder. Also durch die Ukraine ist einfach sehr nah. Der Krieg kommt irgendwo immer näher. Die Welt hat sich verändert und die wird auch nie wieder so sein, wie sie war. Ich glaube, wer das noch glaubt, dass die Welt wie vor Corona ist, der weiß ich, der hat es noch nicht verstanden, glaube ich, ohne jemand Angst zu machen. Aber es ist die Zeit des Wandels, des schnellen Wandels. Und das Schöne ist, wenn du jetzt mitgehst, also wenn du es jetzt einfach nimmst, wenn du jetzt verstehst, okay, die Liebe wirkt. Und wenn die Liebe gerade wirkt, dann ist es nur ganz normal, dass ich gerade, dass alles in mir nach oben kommt, in meiner Partnerschaft. Also Partnerschaft ist gerade das große Thema Partnerschaft. Also wenn du mich fragst, ist gerade jede zweite Partnerschaft, die auf der Kippe steht, ganz viele Trennungen. Und da ist es halt eben auch so. Wir haben einfach ein total falsches Bild von Partnerschaft. Wir glauben, Partnerschaft ist so zusammenkommen und dann sitzen wir ein Leben lang so gefühlt auf der Parkbank und blubbern so Herzen aus dem Kopf raus und da ist Liebe und so. Das wurde uns so reinprojiziert. Das ist Partnerschaft. Das ist aber nicht Partnerschaft. Das ist irgendwo so romantisches Denken. Partnerschaft, Liebe bedeutet, zwei Menschen kommen zusammen und da ist Liebe. Und Liebe ist eine Energie. So, oder früher oder später, nach dieser kurzen Verliebtheitsphase, die viel mit Hormonen zu tun hat, passiert etwas, dass diese Liebe, die hohe Schwingung ist, die geht in unser System rein. So. Und dann holt die Liebe mit einer hohen Schwingung alles in uns nach oben, was wir in uns noch nicht lieben. Ganz einfach erklärt. So. Das heißt, dein Partner wird früher oder später und vor allem auch wer Kinder hat, weiß es, also meine Kinder holen die tiefsten Schatten in mir nach oben, wie kein anderer Mensch. Also, es ist, keine Ahnung, tiefste Ängste, tiefste Verlustängste, aber auch teilweise tiefste Wut. So, weil einfach viel Liebe ist. So, und dann geht die Liebe in unser System rein und holt es nach oben. Und wenn du das nicht weißt, das erste, was du machen würdest, sagst, okay, der Partner, Partnerin muss weg. Dann kommt der neue, dann passiert es genauso. Aber wenn du das jetzt in der Zeit weißt, und wenn du nur das hier heute mitnimmst, dann weißt du, okay, in meiner Partnerschaft wird vielleicht gerade einiges nach oben kommen. Überall, wo viel Liebe ist, kommt viel nach oben. So, und dann einfach nur das Gefühl zu nehmen, okay, was fühle ich gerade? Oh, ich fühle mich jetzt komplett nicht gesehen. Kompletter Minderwert. Und dann wirst du merken, oh, das kenne ich nicht nur aus Partnerschaft, das kenne ich vielleicht beruflich. Das kenn ich. Und dann bist du ganz nah dran an deinem Gefühl, an deinem Anteil, den du nicht liebst. Und darum geht's. Diesen Anteil dann nicht wegzutransformieren, nicht wegzucoachen, nicht wegzutrinken, nicht, keine Ahnung, nicht wegzushoppen, sondern okay, wenn dieser Anteil mein bester Freund, meine beste Freundin wäre, so mache ich das ganz konkret. Was würde ich dann tun? Dann würde ich mitfühlen. Dann würde ich sagen, hey, komm her, ich sehe dich, ich fühle mit dir. So und so ist es für mich, kann ich wirklich, das ist für mich gelebte Selbstliebe, weil der Untertitel meines Buches ist ja auch, wie mich das Leben lehrte, mich radikal selbst zu lieben. Und das ist für mich radikale Selbstliebe, zu verstehen, okay, welcher Anteil in meinem Leben wird gerade angespielt. Und das ist oft ein Anteil, den ich nicht möchte. So, ein Leben lang bin ich von meinem Minderwert weggelaufen, aber der war immer dabei. So, und heute verstehe ich kann den nicht, ich kriege den niemals weg. Der Minderwert ist ein Teil von mir. Und wenn je mehr ich da versuche, je größer wird er. Aber wenn ich einfach mich umdrehe und sage, okay, wenn da doch der minderwertige Andreas ist und ich einfach anfange mitzufühlen und sage, hey, komm her, Kamerad, ich sehe dich doch, ist doch alles gut. Es ist vielleicht kitschig, aber dann merke ich, oh, der kommt her. So, und der sitzt doch heute neben mir und redet mir ins Ohr, keine Ahnung, Andreas redet langsamer, redet deutlicher. Aber er darf da sein. Und ich mache ihn nicht mehr weg. Und das ist für mich gelebte Selbstliebe. Und wer das kann, der ist frei. Weil dann hast du alle Gefühle da und dann triggert das Leben, dann spielt dir das Leben diese Themen gar nicht mehr zu, weil du hast ja die Anteile, du wirst ganz. Und ich glaube, darum geht es im Leben, um das große Ganze. Das Leben will, dass du ganz bist. Und ganz bedeutet mit all dem, was da ist, mit all deinem Licht und Schattensein, mit all dem Schönen und dem weniger Schönen, dass du es einfach integrierst und dazu stehst, sagst, ja, das ist es. Ich bin ein vollkommenes, wundervolles Bewusstsein, aber ich bin auch ein ganz tiefer menschlicher Schmerz. Bin irgendwo beides polar. Und das zu integrieren, das ist die neue Zeit, das ist dieses neue Ich-Sein, neue Wir-Sein. Und das ist schön. Also ich freue mich auf das, was da kommen
Da sind wir schon zwei, ich auch.
mag.
Ja, ich hoffe, dass es auch unseren Gästen so geht und sie auf diese neue Welt sich freuen und mit ganz viel ja, Vertrauen diese Impulse aufnehmen, die jetzt da auch kommen und uns helfen. Und deswegen, ich wollte noch eine ganz kurze Frage Wolltest du immer schon Eishockeyspieler werden oder hattest du einen Berufswunsch oder war da ein Plan?
Ja, es passt gut, die Frage vielleicht nochmal zu meiner Geschichte. Also dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein kam eben durch meine ganze Kindheit, dieser sechste Finger, dann ist mein Papa weggebrochen, später nochmal die Mama auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe Fußball gespielt. Nicht besonders talentiert, aber so viele Jungs in Deutschland spielen halt eben Fußball, ist halt der größte Sport. Und als ich 10 war, kam mein Trainer zu mir und sagte, Andreas, du kannst nicht mehr kommen. Ich habe irgendwie einen Elfmeter verursacht in meinem Spiel und dann hat er mich einfach vor die Tür gesetzt. Also, du bist zu schlecht, bleib weg, ich will dich nicht mehr sehen. Und hat natürlich genau dieses Gefühl bestätigt, ich bin nicht gut genug. Mein großer Traum war aber schon immer Eishockeyspieler zu werden. Ich komme aus Villingen-Schwenningen, das ist eine absolute Eishockey-Stadt. Mein großer Traum war Eishockeyspieler zu werden. Ich bin natürlich nach Hause gegangen und sage, Mama, ich habe meiner Mama nicht erzählt, was passiert ist. Mama, ich möchte jetzt Eishockey spielen. Und sie war sehr skeptisch. Ist okay, Andreas, nee. Und sie hat mich aber hingebracht zum Eishockey. Und wir sind dort zum Trainer ich bin da hingekommen und der Trainer mich fragt, Andreas, kannst du Schlittschuh laufen? Sag ich, nee. Er hat dann nur den Kopf geschüttelt, Andreas. Bis 10, dann kannst du Schlittschuh laufen oder 10,5. Also ist viel zu spät, mit Eishockey anzufangen. Also mit Eishockey anfangen musst du 4 oder 5 sein. Alle Jungs, wo da sind, die spielen schon 4, 5 Jahre. Das holst du niemals auf und du wirst das Training nur kaputt machen. Also du kannst nicht mitmachen. Und ich glaube wirklich, vielleicht hat er Mitleid gehabt, vielleicht hat er gesehen, keine Ahnung, oder hat er gedacht, der Junge gibt sowieso gleich auf. Er hat dann irgendwann gesagt, okay, dann darfst du hier in die Ecke. Du kannst zu jedem Training kommen, du darfst im Training nicht mitmachen, solange du noch so schlecht bist, aber du darfst da also ein bisschen in die Ecke gehen und kannst für dich vorwärts und rückwärts üben. Und wenn du das kannst, dann darfst du mitmachen. Ich glaube, er hat wirklich gedacht, der Typ kommt da nicht mehr. Aber irgendwas ist dann in mir passiert und ich glaube, das war so ein Schwur, an den kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe mir geschworen, dass ich alles tun werde, dass mich keiner mehr wegschickt. Ich habe mir geschworen, dass ich alles geben werde, um dabei zu sein, dass ich es allen zeigen werde, dass ich jemand sein werde. Und dieser Schwur war der Motor für meine Karriere. Ich habe dann angefangen zu trainieren mit 10 Jahren wie ein Wahnsinniger. Ich war wie besessen. Also ich war nicht besonders talentiert im Eishockey, aber ich konnte mich einfach quälen wie kein anderer. Und ich habe angefangen zu trainieren, wenn die anderen aufgehört haben. Also wenn die anderen müde waren und fertig, dann habe ich angefangen. Und das hat eigentlich meine ganze Karriere bestimmt, dass ich mich einfach mehr quälen konnte, mehr schinden konnte und irgendwann mal so unglaublich fit war, dass ich durch meine Fitness alle eingeholt habe in meiner Mannschaft damals in Schwenningen und 7 Jahre später Profi geworden bin. Mit nicht sonderlich talentierten Schlittschuhläuferfähigkeiten oder Stocktechnikfähigkeiten, sondern mit einem unbändigen Kampfeswille, Siegeswille, unglaublichen Körper. Ich war halt so der Verteidiger, der den anderen Angst macht, der die Tore verhindert. Und da habe ich natürlich angefangen, Applaus zu kriegen. Und ich wurde gesehen. Hat natürlich genau dieses System, dieses Leistungssystem in mir gefüttert. Und ich bin dann absolut in diesen Leistungsmotor gegangen und habe gemerkt, okay, je mehr ich leiste, je mehr bekomme ich Applaus, ich bekomme Anerkennung, ich bekomme mehr Liebe. Und ich bitte jetzt ganz viele, ganz gut zuzuhören, denn ich habe das im Eishockey gemacht. Und ich glaube, dass es alle Menschen irgendwo in einem Bereich machen. Das aber nicht merken, dass sie so abhängig sind von ihrer Leistung und immer glauben, wie, oh, ich muss was tun, um jemand zu sein, ich muss was tun, um Applaus zu bekommen, um jemand sein zu dürfen. Und wir alle irgendwo auf der einen oder anderen Weise in unserem Leisten drin sind und oft auch sehr erfolgreich. Oft ist es so, dass Menschen, wenn die Menschen sehr erfolgreich sind, liegt der Ursprung oft in einem tiefen Schmerz. Das heißt, man darf sich oft fragen, okay, wo bin ich besonders talentiert, wo liegen denn meine Qualitäten? Und das hat oft den Ursprung in einem ganz schmerzhaften Kindheitsmoment, weil wir da gesagt haben, okay, ich muss jetzt. Vielleicht, wenn du viel alleine warst, dann hast du gelernt, allein sein zu können. Das heißt, du wirst Dinge ganz gut alleine können. Du kannst irgendwann mal gut alleine sein. Aber der Schmerz ist die Einsamkeit und der wird dich immer begleiten. Wenn du irgendwann mal viel Minderwert erfahren hast, wirst du vielleicht mal viel Wert kreieren, im Außen viel Geld, viel Ruhm, viel Anerkennung. Aber der Schmerz ist immer der Minderwert. So, deswegen ist die Verbindung in die Kindheit und zu diesem schmerzhaften Moment immer da und es wird dich immer wieder einholen. Und so hat es mich eben eingeholt während meiner Karriere, dass ich merke, okay, irgendwann geht es zu Ende und es bringt mich eben wieder zu diesem Gefühl, vor dem ich ein Leben lang mit dem Eishockey weggelaufen bin. Also das Eishockey war einfach auch nur ein Teil, war Kompensation von meinem Minderwert, von meiner Schwäche. Und deswegen habe ich jetzt lange geantwortet, ja, so bin ich natürlich sehr dankbar, weil es war mein Motor, dieser Schwur und dieser Minderwert für meine Karriere. Ich glaube, ohne das hätte ich so eine Karriere nicht hingelegt. Aber auf der anderen Seite hätte ich meine Karriere auch viel mehr genießen können. Vielleicht wäre ich ja noch viel besser geworden, weil ich ja immer unter Druck stand. Also ich war vor jedem Spiel eine halbe Stunde auf Toilette, weil ich so nervös war, weil der Gedanke ja da war, ich bin nicht gut genug. Das heißt, egal welche, keine Ahnung, ob ich das C auf der Brust habe für Deutschland, ich habe immer noch gedacht, ich bin nicht gut genug. Und dieses Gefühl von Minderwert war immer da. Also ich musste mich immer erstmal in diese Rolle reinpushen und das war anstrengend. Also ich glaube, ich hätte noch viel besser spielen können, hätte ich einen Weg gefunden, über ein Selbstvertrauen zu kommen, über meinen Wert zu kommen. Also hätte ich diese Coachingstool gehabt, wie ich jetzt habe, ja, also ich glaube, ich hätte noch erfolgreicher sein können und jetzt einfach mehr genießen können. Darum wäre es schlussendlich gegangen. Ich hätte es mehr genießen können. Ich wäre glücklicher gewesen, obwohl ich alles hatte damals.
Das ist ja spannend, dass du das jetzt so zusammenbringst. Das ist Gefühl und Denken gleichzeitig, ne? Ein Schwur, den du leistest, das ist ja auch ein Gedanke, den du in die Welt schickst. Und dann dieses Gefühl dahinter, was da dahinter steht. Und wenn es dieses Gefühl des Funktionierens ist, ist eben schwer, ist schmerzhaft. Und das andere wäre das Gefühl, dass ich Liebe bin, dass ich in der Kraft dieser Liebe auch dieses ja, funktionieren ist dann kein Funktionieren mehr, das ist dann ein Geführtsein, ne? Ganz anders genießen kann, ja.
Absolut. Also ich glaube, das würde ich jetzt unbedingt noch loswerden wollen. Ich glaube, viele werden sagen, okay, aber warum soll ich denn dann so einen harten Weg gehen, vielleicht mich meinen Schatten zu stellen oder meinen Kindheitstraumen oder ich glaube, das, was dann rauskommt oder wo wir hinkommen, ist einfach so schön. Wir werden einfach, ich erkläre es mal ganz einfach so, das ist, ich sage immer, irgendwann hast du halt als Kind gesagt, es tut so weh. Und diese Erlebnisse haben wir alle gehabt. Und nochmal, das muss kein riesen Kindheitstrauma sein. Aber wenn du halt als Kind, als Beispiel, wenn du totaler Freude ein Blatt Papier malst und zu deinem Papa gehst, so, und dein Papa kommt von der Arbeit, der ist gestresst und du zeigst es voller Freude, und der Papa sagt, ah, ist schon okay. So, das kann für dich so schmerzhaft sein. Das kann für dich so wehtun, dass du vielleicht ein Leben lang sagst, never ever, ich gehe doch nie wieder mit irgendwas, was ich kreativ gemacht habe, nach außen, weil es hat mal so wehgetan. Also wirst du vielleicht ein Leben lang deine Kreativität zurückhalten, weil es hat mal wehgetan. So zu verstehen, wir haben alle unsere schmerzhaften Momente, unsere Traumen in der Kindheit gehabt, mal mehr, mal weniger. Aber wir haben alle irgendwann gesagt, es tut hier zu weh, ich mache mein Herz zu. Und es hat uns gedient, zu verstehen, wenn du nicht fühlst, wenn du merkst, ich bin irgendwo abgeschnitten, das dient dir. So viele wollen das ja erstmal bekämpfen, was mir geholfen hat, zu sagen, hey, ich bin erstmal dankbar, dass ich so mein Herz, meine Gefühle verschließen könnte, jetzt bildlich gesprochen, weil dann muss ich diesen Schmerz gar nicht mehr so sehr fühlen, mein Minderwert. Ich habe den zwar immer so diffus dabei gehabt, aber nicht so sehr wie damals. Aber auf der anderen Seite fühlen wir auch das Schöne im Leben nicht mehr so. Die Lust, die Ekstase, die Freude, die Leichtigkeit. Weil wir können nicht sagen, ja, das Negative fühle ich nicht und das Schöne fühle ich, geht nicht. Entweder wir fühlen und da fühlen wir alles oder wir fühlen dann alles gedrosselt. Und ich glaube, dass halt die meisten Menschen von uns durchs Leben gehen, einfach gedrosselt und sagen, ja, größer zu leben. Alles mal schön, da kriege ich halt im Außen ein paar schöne Impulse. Ich gehe mal falsch umspringen, da fühle ich mich mal wieder. Und sonst saufe ich es mal weg, wenn was Schlechtes kommt. Aber wirklich zu wissen, was bedeutet Leben. Und Leben ist einfach zu fühlen, ja, auch mal einen Schmerz zu fühlen, in eine tiefe Trauer zu gehen, sagen, ja, ich bin traurig, ich mache mir ein trauriges Lied an und ich lasse einfach mal 2 Tage die Tränen laufen, ich bin traurig. Und das ist auch einfach nur ein Gefühl. Und dann wirst du merken, es war ja nur ein Gefühl. So, und die Freude, es ist einfach, in die Freude zu gehen und sagen, wow, es ist einfach nur ein Gefühl und ich genieße es und ich werte nicht mehr. Darum geht es schlussendlich und zu sagen, die Höhen werden einfach mehr spürbar. Wenn du deine Schatten kennst, je höher kommst du, je tiefer du deine Trauer kennst, je höher kommst du in deine Freude. Es ist einfach so. Und das passiert dann, dass du merkst, oh, da kommt viel mehr Leichtigkeit, da kommt viel mehr Freude, ich kann mich an kleinen Dingen wieder freuen. Ich bin viel wacher, ich bin bewusster. Also mein Leben ist viel voller, ich bin viel glücklicher wie damals, obwohl das Leben von außen unglaublich schön war. Ich bin auch jetzt erfolgreicher mit anderen Dingen und habe einen anderen Blick auf Erfolg wie damals. Und ich trotzdem liebe ich Geld und ich liebe Erfolg, das darf alles da sein, aber es ist anders, ich spüre das anders. Und deswegen möchte ich einfach jeden motivieren, den Weg zu gehen. Also das, was du rauskommst, wo du rauskommst, ja, es ist wirklich lebenswert. Das Leben wird dich rufen, es gibt sowieso
Oh,
nur.
danke, das lassen wir so stehen. Das finde ich, das ist ganz, ganz wunderbar. Das Leben wird dich rufen, denn das hat dich gerufen, es hat mich gerufen. Und viele andere wissen das auch schon, dass das der Weg ist, der tatsächlich das bringt, was wir eigentlich möchten. Und ja, einfach mal sich öffnen dafür. Danke.
Von Herzen gerne.
Ja, wir sind durch ganz viele Höhen und Tiefen jetzt gegangen. Wir haben hoffentlich was Wertvolles den Teilnehmern mitteilen können oder was sie auch schon wussten, was einfach nur bestätigt wird, weil Bei mir war das auch, ich bin so dankbar, dass die Gefühle oder das, was ich für mich als Erklärung oder als Erfahrung mitnehmen durfte, dass ich da nicht alleine bin, dass das ganz, ganz viele Menschen so erleben und auch in etwas anderer Weise manchmal, aber doch oft immer auf diesen selben Punkt, das, was uns ruft, das ist Liebe.
Bin ich ganz bei dir. Also da dieses zu verstehen, dass wir alle Liebe sind. Und ich habe das große Geschenk, vier Kinder zu haben oder vier Kinder geschenkt bekommen zu haben. Und ich habe das gesehen, ich war bei allen Geburten dabei. Also da kommt einfach ein Wesen auf die Welt mit solchen Augen, so einem Herz. Und die wollen lieben und die wollen geliebt werden. Und so. Und so waren wir alle, du, ich und jeder, der hier zuhört. Und bin ich ganz ehrlich, so war der größte Tyrann. Der größte Mörder, der war auch so. So. Es kam kein Mörder so auf die Welt, da kam keiner mit einer Waffe auf die Welt. Es kam nicht, wir kamen alle so auf die Welt. Alle Menschen sind Liebe. In der Essenz sind wir alle Liebe. Da kommt keiner böse auf die Welt. Irgendwas passiert mit uns. Und ein Mörder wurde zu einem Mörder gemacht durch Erziehung, durch Gesellschaft, durch Schicksalsschläge. Jeder irgendwo. So. Und wenn du nicht glücklich bist und wenn du nicht in die Freude kommst, dann das ist nicht deine Natur. Also wer Kinder kennt, und ich bin so viel mit Kindern zusammen, die haben einfach alle Gefühle. Meine Kinder haben ja vor 5 Minuten haben die 10 Gefühle. Die schreien, die jubeln, da sind sie traurig, da sind sie sauer, da sind sie wütend, aber die fragen noch nicht, oh, darf ich jetzt so sein? Und die sind einfach so. Und irgendwann haben wir halt gelernt, nee, das darfst nicht. Nicht traurig sein, so dieser Spruch, komm, sei nicht traurig, doch nicht so schlimm. Doch, du bist traurig. So, Indianer kennt keinen Schmerz, haben wir Männer viel gehört, ihr Frauen, reißt euch zusammen, wütend dürft ihr nicht sein. So, irgendwann haben wir gelernt, wir sind nicht okay, wie wir sind mit diesen Gefühlen. Und deswegen ist eigentlich schon traurig, dass wir als Erwachsene wieder Gefühle lernen müssen, dass wir so das alles brauchen, weil wir müssen uns eigentlich nur erinnern, dass wir in der Essenz Liebe sind. Und das ist das Schöne, weil es wirklich jetzt mittlerweile einfach wird. Wir müssen uns nur daran erinnern. Wir müssen jetzt nicht groß beten oder nach oben oder keine Ahnung. Wir müssen uns nur erinnern, wir sind als Liebe auf die Welt gekommen. Wir sind einfach Liebe. Punkt. So. Und jetzt das Schöne ist, dass so viel Liebe auf der Welt gerade da ist. Also wir müssen uns nur noch connecten. Wir müssen uns mit wachen Menschen connecten. Wir müssen Dinge, die tun, die uns nähren, wie sowas anschauen, wie so ein Talk mit dir. Das nährt mich wieder. Also weißt du, so alles, was uns nährt, wo wir merken, oh, das nährt mich. So, dann tanken wir uns auf. Und das ist unsere Wahl. Beschäftigen wir uns mit Dingen, die uns runterziehen, mit, keine Ahnung, Negativpresse, mit irgendwas, mit Menschen, wo wir merken, was ist nicht mehr, zieht mich runter. Oder mit Menschen, die wach sind, mit Gemeinschaft, mit Dingen, die uns gut tun. Dann wird das genährt in uns und dann geht es recht schnell mit dem nächsten Step. Und da, wie gesagt, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, auch wenn jeder, der gerade in der Krise ist, es geht jetzt viel, alles geht viel schneller. Erinnere dich einfach nur, du in Essenz bist du Liebe. Und dann geh mit dem, was kommt. Meistens kommen die Gefühle, lass dir einfach fangen an, dich zu lieben in den Gefühlen. Lieb dich auch in deiner Trauer, lieb dich auch in deinem Minderwert, lieb dich, lieb dich, lieb diesen Menschen, der du auch bist. Wenn du bist alle Gefühle, alle Anteile. Und dann wird es großartig.
Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Lieber Andreas, ich danke dir, dass du hier das so mitgeteilt hast und hoffe, dass das ganz vielen Menschen helfen kann. Und wer Hilfe braucht, und das geht immer von mir aus, ich bin der, der den Impuls setzt. Ich hole mir Hilfe und dann kann man zu dir kommen. Deine Webseite ist verlinkt und wir haben auch Geschenke und auch Zugaben für die Teilnehmer, um eben also diese Hilfe auch realisieren zu können, ja, also dass das kein leeres Wort bleibt.
Ja.
Ja, und dann würde ich allen jetzt wieder alles Liebe wünschen, so wie ich das immer tue. Alles Liebe auf allen Wegen und zum Wohle allen Lebens. Bis zum nächsten Interview. Bleibt auf eurem guten Weg und verbunden miteinander. Lieber Andreas, für dich auch alles, alles Liebe und gut, dass du da bist. Danke.
Danke, danke. Schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße nochmal, liebe.
Dann tschüss.
Ciao.